Herzlich willkommen beim Prime Break Podcast. Mein Name ist Jenny Hughes und hier geht es um Amazon SEO, Marketing und Markenaufbau. Darüber hinaus teile ich mit dir echte Einblicke in den Amazon-Kosmos, Learnings, Tipps und auch so richtige Fuck-Ups. Mach dich bereit für ehrliche Insights, denn wir sprechen hier Tacheles. Hola meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prime Break. Mein Name ist Jenny, ich freue mich, dass du wieder da bist. Und Leute, mir ist was passiert das Wochenende. Mir ist mal als Kundin auf Amazon ein Fuck-up passiert und der hat mich ganz schön lang zum Nachdenken gebracht. Und dann dachte ich mir, hey, das ist eigentlich eine richtig gute Idee für eine Podcast-Folge, denn ich möchte euch heute auf ein paar Dinge aufmerksam machen, mal aus Kundensicht, ne? Weil das Ding an der Sache... Wir Seller sind ja mit Millionen von Sachen ständig beschäftigt und wir werden auch mit super vielen Sachen ständig konfrontiert. Sei es, dass es irgendein neues Gesetz gibt, an das wir uns jetzt halten müssen, dass Amazon etwas verändert hat oder irgendein anderer Marktplatz, dass unser Hersteller gerade irgendeinen Feiertag hat und wir jetzt unsere Lieferung mehrere Wochen deswegen nicht bekommen oder das Material irgendwie... kurz gekommen ist, dass Kunden sich beschweren, was auch immer. Na, ihr checkt. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Wir haben ja alle ähnliche Probleme, was das angeht. Ne? So, und dann kommt ja auch noch dieses große Ding, so, okay, neben diesen ganzen Sachen wie Produkte hier auf den Markt bringen, alles umsetzen, verschiedene Anmeldungen, irgendwelche Compliance-Dinge ausfüllen, GPSR und schlag mich tot. Jetzt sind wir auch in der Verpflichtung, beziehungsweise wir wollen ja am Ende des Tages, dass sich ja diese harte Arbeit, die wir ja gemacht haben, lohnt. Ne? Und aus diesem Grund machen wir auch Marketing. Ne? Also die Guten von uns, die Seller, die sich ein bisschen mehr ins Zeug legen, die machen auch noch zusätzlich Marketing. Und das Wochenende ist mir eine eklige Marketingstrategie passiert als Kundin. Und ich habe mal analysiert und beobachtet, wie ich mich dabei gefühlt habe, was passiert ist, warum das passiert ist, wie es resultieren konnte. Und dann habe ich mir gedacht, und wie, wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du ja einigen Leuten ja voraus, einigen Sellern, vielleicht aus deiner Nische, vielleicht allgemein, was auch immer. Aber ich möchte ja, dass wir ja verkaufen auf Amazon und zwar stressfrei, ohne zu viel die ganze Zeit zu machen. Und es gibt einfach gute Marketingstrategien und es gibt eklige Marketingstrategien. Und ich zeige euch heute mal zwei eklige Marketingstrategien, Beispiele, die mir jetzt in letzter Zeit mal tatsächlich als Kundin passen. Also nicht als Sellerin, das ist nämlich ein spannender Faktor. Und am Ende des Tages kaufen ja echte Menschen, also unsere Kunden und unsere Zielgruppe bei uns, ne? Und die wollen wir ja happy machen. Wir wollen ja, dass sie unsere Produkte behalten, dass sie sich ja nicht irgendwie wegen Gewährleistung mal nach einer Zeit melden oder einfach den Artikel zurücksenden, weil aus irgendwelchen Gründen auch immer, was uns ja immer mehr Kosten verursacht, ne? Also den Schritt wollen wir ja nicht machen. Und ekliges Marketing, also so eklige Marketingstrategien können dazu führen, dass Rücksendequote hoch ist, dass die Beschwerden größer sind. Das heißt, du musst wieder mehr Zeit investieren, um diesen Kunden zu antworten, schlechte Bewertungen. Und insgesamt, das spiegelt sich schlecht auf dich wieder und auf deine Marke. Ne? Vor allem bei Private-Label-Bereich ist es halt enorm wichtig, dass wir das irgendwie ein bisschen schützen. Wenn wir aber eklige Marketingstrategien verwenden, dann können wir das nicht schützen. Aus meiner Perspektive. So, ich erkläre euch jetzt gleich diese zwei Beispiele, was mir passiert ist. Ich möchte aber dazu was Wichtiges sagen. Wenn du der Meinung bist, hey, ich möchte aber solche Marketingstrategien angehen. Ich möchte dieses Aggressive. Mir sind, keine Ahnung, wenn du sagst, es ist mir eigentlich egal, was die Kunden danach mit meinem Produkt machen oder was auch immer. Go for it. Ehrlich, mach. Mach, wenn es für sich richtig anfühlt, wenn du gute Erfahrungen damit gemacht hast, wenn es nicht negativ irgendwie auf dich zurückgefallen ist oder so, dann bin ich nicht diejenige, die dich abhält. Es gibt nämlich Strategien, die einfach für manche gut funktionieren und für manche nicht. Für mich ist es manchmal so ein bisschen eher so ein ethisches, moralisches Problem, das ich an der Sache habe und ich dann mich differenziere und sage, hey, also ich möchte als Mensch so nicht sein, ich möchte als Sellerin auch so nicht sein und ich möchte nicht, dass meine Kunden Frust haben, sondern am Ende des Tages möchte ich, dass ich glückliche Kunden habe, weil glückliche Kunden kommen nämlich zurück und kaufen mehr. So sieht's nämlich aus, ne? Naja, und deswegen, wenn da irgendeine Strategie dabei ist, die du auch verwendest oder verwenden willst und sagst, ja, Johnny, aber aus den und den Gründen, go, mach. Hauptsache, ihr kommt ins Machen. Ehrlich, ich halte euch nicht davon ab. Das ist einfach nur meine Erfahrung, meine Beobachtungen und wie ich mich als Kundin gefühlt habe. Und das kann ich übertragen auf andere Menschen und weiß, dass viele Menschen sich auch so fühlen werden. Hör dir halt die Folge an, wenn du nicht die Meinung auch teilst, ne? Aber vielleicht, dass du zumindest im Hintergrund hast, wie sich Menschen bei sowas fühlen danach, ne? Und was das verursacht. Und vielleicht kommst du ja selber drauf, wie du genau das ja begradigst, weil das wäre ja eine 10 von 10, wenn du das ja schaffen kannst. Wenn man eine Marketingstrategie nimmt und sagt, das funktioniert aber langfristig zum Beispiel nicht aus den und den Gründen, wie könnte ich das verändern, damit es langfristig auch Sinn macht, dann ja, mach eine Marketingagentur auf. Nein, Spaß. Dann nutzt es, okay? So, jetzt komme ich zu meinen Beispielen. Also, das ist das Wochenende passiert und das ist so crazy, aber ich muss ein bisschen ausholen, meine Lieben, aber ihr kennt mich ja inzwischen. Also, passt auf. Ihr wisst ja inzwischen, ich bin eine Leseratte. Ich lese wirklich in meiner Freizeit sehr, sehr gerne und auch recht viel verhältnismäßig. Und ich habe jetzt diesen Freitag eine Reihe beendet, eine Buchreihe Fantasy, die mich so mitgerissen hat. Und zwar über Jahre hinweg, weil als ich die Reihe angefangen habe, war sie noch nicht beendet. Ja, das war vielleicht ein Fehler, weiß ich nicht. Ich bereue es nicht, dass ich angefangen habe, die Reihe zu lesen, bevor ich sie beendet habe. Und dann war ich so in einem Loch. Weil ich habe dann geguckt, wann das nächste Buch rauskommt, weil das war ein Cliffhanger, war klar, dass es nicht damit zu Ende ist. Ja, kommt das nächstes Jahr im März raus. Denke ich mir, oh fuck, okay, hab Zeit bis dahin. Was mache ich denn jetzt? Ich will trotzdem lesen, ne? Weil ich kenne mich. Wenn ich dann irgendwie 1-2 Tage nichts lese, dann lese ich vielleicht mal 1-2 Monate nicht, weil ich dann in so einem Leseflaute-Loch bin. Keine Ahnung, ne? Und dann war ich in meiner Leseliste, so Bücher, die ich abgespeichert habe, die ich irgendwann lesen will oder mich interessieren. Und dann habe ich festgestellt, dass irgendwie so 40-45% von meiner Leseliste sind alles im Kindle Unlimited-Programm. Und ich lese gerne auf meinem Kindle. Also ich bin schon vor 6 Jahren ungefähr von physischen Büchern auf digitale Bücher umgestiegen, also auf E-Books. Ich bereue es nicht. Ich liebe diese Entscheidung. Jeder für sich selber entscheiden. Ich will auch gar keine Werbung für Kindle oder so machen. Ich bin halt einfach eine Kindle-Nutzerin. Gibt aber genug andere E-Reader, die genau dasselbe hervorbringen. Für mich ist es halt praktisch, angenehm und auch ein bisschen immer mit Arbeit verbunden, weil ich dann euch mal so Geschichten erzählen kann, wie genau jetzt eben. Und es hat was mit Amazon zu tun. So, long story short. Ich überlege seit 2 Jahren, ob ich mir das Kindle Unlimited Programm hole. So ein Abo, wo du halt, ich glaube, bis zu 10 Bücher gleichzeitig pro Monat ausleihen kannst von Amazon und du zahlst halt nur eine Grundgebühr. Ne? Das sind noch nicht mal 12 Euro. Und jetzt hatten die so einen Special Deal. Die ersten 2 Monate kosten nur 99 Cent pro Monat und ab da kostet es dann, ja, keine Ahnung, 11,75 Euro oder so. Jetzt dadurch, dass ich viele Bücher lese, macht das für mich Sinn, einmal im Monat eher unter 12 Euro zu bezahlen, als dann einmal im Monat 3-4 Bücher zu kaufen, von der Reihe oder was auch immer, für mehr Geld. Weil Math, ihr checkt, glaube ich. So, abends zurück früh, ich lege in meinem Bett und ich habe beschlossen, okay, ich hole mir jetzt Kindle Unlimited. Und habe einfach das erste Buch aus meiner Liste genommen. Ich bin euch ehrlich, Leute, das sind 600 Seiten gewesen, das Buch. Keine kleine Lektüre, würde ich mal sagen. Das habe ich in 48 Stunden inhaliert. Ich war begeistert von diesem Buch. Das hat mich gepackt, das hat mich gecatcht. Ich habe 4 Stunden am Samstag am Stück mal gelesen. Außerdem vom Balkon, dabei noch nebenbei meine Eichhörnchen in meinem Garten beobachtet, die ich sehr liebe. Ja, ich habe Eichhörnchen im Garten, die leben da von Natur aus. Ist es nicht herrlich? Ja, da ist Dorfleben mal wieder schön, ne? Egal, auf jeden Fall, ich lese das Buch. Ich bin, I'm hooked, ich bin so drin. Der Plot ist geil, die Storyline, die Protagonisten, alles. Es gefällt mir alles, es ist genau das, was ich immer suche. Ne? Ich bin total hin und weg. So, ich habe das Buch fertig gelesen, Sonntag früh. Und dann wollte ich mir das zweite Buch kaufen, weil ich wusste, dass es nämlich eine Reihe ist. Und ich bin ein großer Fan von Reihen und nicht von einzelnen Büchern, weil ich dann einfach mehr drin bin, weil du die Charaktere mehr kennenlernst, bla bla bla. Na? So, und dann wollte ich mir das zweite Buch holen. Und wie schon gesagt, das erste Buch aus dieser Reihe ist im Kindle Unlimited. Für mich war das quasi in meinem Kopf, ich habe es umsonst bekommen. Ich habe nämlich gerade nur für einen Monat 99 Cent gezahlt. Das ist so nicht mal ein Euro, so das ist geschenkt. Jetzt gehe ich rein, will das zweite Buch kaufen und plötzlich der Schocker schlechthin, auch so gleich früher morgen. Das zweite Buch ist nicht mehr im Kindle Unlimited Programm, sondern es kostet, was an sich in Ordnung für mich wäre. Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Das zweite Buch als E-Book kostet 18,99 Euro. Und da war es in dem Moment für mich ein bisschen vorbei, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn ich das Buch gut fand. Auch wenn ich total drin war und es inhaliert habe. Es hat mir, weißt du, das ist so, als hätte mich jemand in kaltes Wasser gestoßen in dem Moment. Weil ich mir dachte, puh. 18,99 Euro für ein E-Book. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge einfach zergehen lassen. Es ist nämlich am Ende des Tages eine digitale Datei, die ich kaufe. Und es ist nicht so, als hätte ich nicht diese 19 Euro. Darum geht's nicht. Mir geht's aber darum, dass ich weiß, was jetzt gerade hier passiert ist. Ich bin in eine Falle getappt. Und ich fühle mich unglaublich verarscht, tatsächlich. Na? Und 18,99 Euro für ein E-Book ist ein verdammt stolzer Preis. Alle, die E-Books lesen, die wissen, dass E-Books normalerweise nicht so viel Geld kosten. Für den Preis könnte ich mir 2 bis 3 neue Bücher kaufen, an denen ich genauso Spaß hätte wahrscheinlich. Und weil ich habe mich dann so verarscht gefühlt deswegen. Und dann habe ich mich geweigert zu kaufen, weil ich mir dachte, also es kann nicht sein, dass ihr mich da in dieses Buch quasi reinzieht. Ich voll drin bin, emotional, ne? Ich Zeit auch investiert habe, aber darum geht es nicht. Ich hatte ja Spaß und es war spannend und es war sehr packend. Und der zweite Teil kostet dann unglaublich viel Geld. Und ja, diese Autorin hat Wochen, Monate, wenn nicht sogar Jahre dran gearbeitet und so. Aber deswegen gibt es Buchpreisbindungen in Deutschland. Und aus diesem Grund, also Bücher sollen ja für die Allgemeinheit ja zugänglich gemacht werden. Deswegen gibt es eine Buchpreisbindung, damit sich das eigentlich so gut wie jeder leisten kann. Wie schon gesagt, es ist nicht so, als könnte ich mir die 19 Euro nicht leisten. Ich habe den Value nicht gesehen. Warum habe ich ihn nicht gesehen? Weil ich eine komplett andere Erwartung hatte. Und ich wurde aber so erzogen, diese Erwartung zu haben. Und das war das große Problem. Das Ding ist an der Sache, ich habe das Buch im zweiten Teil nicht gekauft, bis heute nicht. Obwohl ich neugierig bin, aber ich sehe es nicht ein, so viel Geld auszugeben. Vor allem, weil das Hardcover 3 Euro mehr kostet mit Farbschnitt. Und da fühle ich mich halt noch mehr verarscht, weil ich sehe noch weniger den Value. Und das ist die Krux an der ganzen Sache. Beispiel Nummer 2 ist mir vor ein paar Wochen passiert. Ist eine ganz gängige Masche auf Amazon, machen viele, vor allem chinesische Verkäufer tatsächlich. Und ich bin darauf wieder reingefallen. Ist mir schon vor ein paar Jahren mal passiert, ist mir jetzt wieder passiert. Da wieder Notiz an mich, ich sollte nach 10 Uhr abends nichts mehr auf Amazon bestellen. Also da bin ich einfach nicht fokussiert und dann merke ich solche Sachen nicht. Die Kurzfassung von der Geschichte. Ich wollte mir so ein Wickel-Shirt kaufen. Alle Frauen wissen, von was ich hoffentlich rede. Das ist auch gerade so ein Trend. Gefällt mir optisch gut. Passt zu meinem Stil, so den ich gerne trage. Ich gehe also auf Amazon. Und ich erkläre euch mit Absicht jetzt diese Schritte, die ich durchgelaufen bin, damit ihr diese Situation besser versteht. Ich bin auf Amazon, was habe ich eingegeben? Keine Ahnung. Wickel, Oberteil, Damen, Sport. Ne? Was eigentlich für Sport ist. Hab dann auf der Ergebnisseite eine Variante gesehen. Da wurde mir das Oberteil in Schwarz gezeigt. Der Preis hat gestimmt, die Bewertungen haben gestimmt und es war Prime. Da gab es nichts, was dagegen gesprochen hat, dass ich da jetzt nicht reinklicke. Also bin ich rein und dann habe ich festgestellt, dass in Creme, also in der Farbe Creme anstatt in Schwarz, es mir optisch besser gefällt. Also habe ich Creme ausgesucht und meine Größe ausgesucht und bestellt. App geschlossen, 3 Tage lang nicht dran gedacht. Aber 3 Tage später kam mir, wo ist meine Bestellung? Warum habe ich nichts von Amazon bekommen? Wo sind diese nervigen Mails, die ich sonst immer bekomme von Amazon? Und dann gehe ich in die Bestellung rein und dann stelle ich fest, das ist ja gar kein Prime. Da steht jetzt plötzlich, Lieferzeit war, keine Ahnung, von Ende April bis jetzt Ende Mai. Also so 4 Wochen, fast 5 Wochen Lieferzeit. Irgendwann in between hätte die Bestellung kommen müssen. Wir alle wissen, woher das kommt. Das kommt natürlich aus China. Deswegen ist die Lieferzeit auch so lange. Weil in Europa sind Lieferzeiten nicht so lang. Und dann ist mir das erst aufgefallen. Also 3 Tage später ist mir aufgefallen, was gerade passiert ist. Das Hauptprodukt, wo die Variante am meisten verkauft, was schwarz ist, bei Klamotten normal, sage ich mal, das Produkt haben sie als Prime gemacht und das ist der Köder quasi, das ist das Köderprodukt und alle anderen Varianten, die sie anbieten in verschiedenen Farben und Größen, die sind nicht mehr Prime, sondern FBM, ne? Also der Verkäufer versendet selber und dann ist die Lieferzeit halt nicht plötzlich 24 Stunden oder 48 Stunden, wie Prime uns das ja verspricht, sondern weil dann plötzlich 4 Wochen und ich als Prime-Nutzerin finde 4 Wochen halt auf etwas zu warten wie ein Shirt, ja, es ist jetzt keine Einbauküche oder so, die ich mir bestellt habe, finde ich ganz schön krass. Also ist eine lange Zeit, wo so ein Shirt ich mir wahrscheinlich in der Stadt hätte auch schnell kaufen können, theoretisch, ne? Und wahrscheinlich für den Preis. Also war ich ein bisschen frustriert und genervt, denn ich wollte auch dieses Oberteil an dem Wochenende anziehen, deswegen habe ich das auch eigentlich zeitig mehrere Tage davor oft bestellt, damit es zeitig ja ankommt. So mein Gedankengang. Aber ich habe nicht gesehen, dass die Lieferzeit so lang ist. Und das hat mich ein bisschen frustriert. Und das ist ein ganz gängiges Ding, dass halt das Hauptprodukt als Prime gemacht wird, also FBA, und die ganzen anderen Artikel nicht. Leute übersehen das, weil auf der Ergebnisseite wird das Prime-Logo angezeigt und plötzlich verschwindet das, wenn du die Variante dann anderes auswählst, ne? Und dann ist halt die Lieferzeit anders. Und das entspricht nicht meiner Erwartung, die ich habe. Komme ich gleich dazu. So, das Ding ist, also bei beiden Beispielen ist folgendes Problem entstanden. Falsche Erwartungen und Enttäuschungen, weil die eigentliche Erwartung ja nicht eingetreten ist. Ne? Denn das Ding ist, also was ich gelernt habe in all meinen Jahren auf Amazon. Amazon belohnt Vertrauen. Ja, deswegen, wenn da Marken sich auch markentechnisch was aufbauen, Private Label, ne, und auch so Dinge nutzen wie A-Plus-Content, Store, nett zu den Kunden sind, Verkäuferleistung stimmt und so weiter, dann belohnt dich Amazon mit zum Beispiel Sichtbarkeit und Ranking. Ja, die Erfahrungen habe ich all die Jahre über gemacht. Ich habe das selber beobachtet, habe das selber gemerkt, am eigenen Leib, ja, an meinen eigenen Marken, und das hat funktioniert. Und deswegen predige ich euch das die ganze Zeit, unabhängig davon, dass ich finde, dass es auch der bessere Weg ist, als Verkäufer mal unabhängig von Amazon genau das einzuschlagen, ne? Den Leuten was Gutes zu verkaufen und sich eine gute Marke aufzubauen. Also Amazon belohnt Vertrauen. Und genau deshalb versuchen manche Seller nicht, dieses Vertrauen aufzubauen, sondern abzukürzen, ne? Und ich verstehe es, das liegt in unserer menschlichen Natur. Warum funktioniert KI so gut? Warum hat es wie eine Bombe hier eingeschlagen die letzten Jahre, ne? Weil so wie möglich Aufwand der Mensch betreiben musste, um maximale Ergebnisse zu erzielen. Ja, das ist ja bei KI entstanden. Und genau dasselbe versuchen wir immer und immer wieder. Ja, da ist halt nicht, es ist ja einfach. Man sagt, wenn du abnehmen willst, brauchst du Disziplin, Ernährung umstellen und Sport kann dir helfen, schneller Gewicht zu verlieren. Ja, ist aber alles langfristig. Menschen sind frustriert, Menschen brechen oft ab, die haben nicht diese Disziplin. Ich gehöre dazu. Ja, ich bin keine dünne Person. Das ist mir schon klar. Es gäbe aber die Abkürzung, und die Abkürzung, was ist es heutzutage? Diese Fettspritze. Na, wie, oh, ich habe vergessen, wie die heißt. Diese Abnehmspritze, genau. Das ist eine Abkürzung. Also es liegt in unserer menschlichen Natur. Ich verurteile da niemanden. Aber das ist halt das große Problem. Ne? Weil die extra Meile zu laufen, bedeutet Vertrauen aufbauen. Die kürzere Variante zu wählen, die halt langfristig vielleicht oder wahrscheinlich nicht funktioniert, ist tatsächlich abzukürzen. Und jetzt ist die große Frage, weil ich habe euch jetzt zwei Beispiele genannt, die ich als eklige Marketingstrategie sehe. Weil das ist ja etwas, was bewusst entschieden wurde und umgesetzt wurde. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass dieser Verlag gesagt hat, oh, wir haben total vergessen, aus dem zweiten Buch Rauch bei Kindle Unlimited einzutragen. Das ist absoluter Bullshit. Das war eine Falle, eine gestellte. Und ich bin drauf reingefallen und ich habe mich verarscht gefühlt. Ich war ziemlich gefrustet. Ne? Und das ist das Problem. Weil wie kommen wir weg von ekligem Marketing hin zu guten? Das Ding ist, Marketing darf ja clever sein. Das ist ja das Geile an Marketing. Das ist ja das, was unglaublich Spaß macht. Das Clevere sein, Kreativität und so weiter, ausprobieren, Grenzen verschieben und so weiter. Ne? Aber wenn sich der Kunde nach dem Kauf verarscht fühlt, ist es einfach keine gute Strategie. Und das belegen meine zwei Beispiele sehr, sehr gut. Und ich glaube, genau darin liegt der Punkt. Nicht jede Strategie, die kurzfristig funktioniert, ist auch eine gute Strategie. Und ich habe das oft genug in meinem Leben ausgetestet. Ich bin da echt schon seit über 10 Jahren mit drin, um zu wissen, was es eigentlich bedeutet. Ne? Und ich bin euch ehrlich, ich habe auch kurzfristige Marketingstrategien verwendet, vor allem so Social-Media-Bereich und so, weil ich mir dadurch was erhofft habe. Aber dann habe ich gemerkt, boah, längerfristig bringt das aber gar nichts. Genau. Das heißt nur, und das ist halt noch so eine Sache, dass ich sag ja, wir beschäftigen uns ja ständig mit so Sachen, nicht nur Hersteller, Produkte bringen, Kosten einsparen, wie viel bringt das, was sind die Frachtkosten, was muss ich für mein Produkt bepreisen, bla 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 bla, ne? All diese Sachen, damit beschäftigen wir uns alle, ne? Und wir beschäftigen uns zum Beispiel auch mit Sachen wie Klicks, Conversion Rate und so weiter. Aber nur weil etwas Klicks bringt, heißt es nicht, dass es langfristig Vertrauen aufbaut. Und gerade auf Amazon sehen wir voll oft, dass Seller extrem stark so auf Conversion, Sichtbarkeit oder Ranking schauen, aber dann vergessen, was nach dem Kauf passiert. Gute Marketer vergessen das nicht. Und weil du den Podcast hier hörst, gehörst ja zu den Guten, na, und machst das jetzt auch richtig. Und ich führe dich hier mit rein in diese kleine Welt. Und das habe ich im Studium tatsächlich gelernt. Also da bin ich ehrlich, da bin ich sehr froh über mein Studium. Ich hatte nämlich einfach, also ich habe Eventmanagement studiert, das wissen ja einige von euch, hat nichts mit Amazon theoretisch zu tun, viel mit Marketing zu tun. Deswegen bin ich auch so eine kleine Marketingmaus. Und habe halt gemerkt, dass man bei Amazon echt definitiv mehr Marketing rausbringen kann. Und deswegen mache ich auch das, was ich tue. Ne? Also nicht nur Listings schreiben für andere Kunden, was auch eine Form von Marketing ist, rein theoretisch, weil du beschreibst ja das Produkt und versuchst es ja zu vermarkten durch das Listing, sondern auch einfach weitere Strategien und was wir für Möglichkeiten haben. Und ich habe im Studium gelernt, ganz viele Fragen zu stellen. Also das ist das A und O im Studium. Ich hoffe, dass jeder Studiengang das lernt. Aber das ist auch viel Beobachten und das liegt auch ein bisschen an der Natur. Aber Leute, das habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, das kann man sich selber beibringen, ne? Dieses Fragestellen und so. Und deswegen, ich stelle mir gerne Fragen über den Tellerrand hinaus und ich empfehle dir das auch zu tun. Deswegen frag dich also nicht ständig, was bringt mir mehr Klicks und was bringt mir mehr Verkäufe, sondern auch, welche Erwartungen du erzeugst. Ich kenne es nicht, dass du dich ständig fragst, wie ich mehr Klicks reinbekomme oder mehr Verkäufe, bitte mach das weiterhin. Ne? Aber stell dir die Zusatzfrage. Ja? Höre nicht auf mit diesen Gedanken, sondern bring ihn weiter. Welche Erwartungen erzeuge ich? Also mein Variantenbeispiel, ne, mit diesem Wickel-Shirt, das ich hatte, das zeigt es sehr gut. Mein Problem war nämlich nicht primär diese lange Lieferzeit, die ich hatte, sondern meine Erwartungen, wenn ich das Prime-Logo sehe, weil wir Prime-Kunden, vor allem Prime-Kunden, wurden die letzten Jahre unglaublich von Amazon erzogen. Ne? Und deswegen habe ich eine gewisse Erwartung. Kunden denken nämlich beim Prime an schnell, zuverlässig und unkompliziert. Ne? Wenn mir was nicht passt, kann ich es unkompliziert zurückschicken. Wenn ich was bestelle, kriege ich das in 24 bis 48 Stunden. Und es ist zuverlässig bis vielleicht auf die Weihnachtszeit. Aber selbst da ist es noch relativ zuverlässig, beziehungsweise mir wird gesagt, vielleicht dauert das nicht 48 Stunden, sondern 3 Tage. Aber dann ist es auch wirklich in 3 Tagen da. Das ist ja die Größe von FBA beziehungsweise von Prime. Und Kunden erwarten das, weil Kunden genau dafür Geld zahlen. Das ist es ja. Das Ding ist, wenn diese Erwartung beziehungsweise das Versprechen, na, das Prime mit sich bringt, nicht erfüllt wird, dann entsteht Frust. Und Frust wollen wir nicht im Marketing. Frust ist das Schlimmste, was wir kriegen können. Das führt zu Kaufabbrüchen, keine weiteren Käufe, Mundpropaganda, schlechte Bewertungen, Rücksendungen. Also alles Negative, was du dir so ausmalst, was passieren kann auf Amazon. Genau das passiert mit Frust und mit so negativen Sachen. Und deswegen, das wollen wir ja vermeiden. Wir wollen ja gutes Marketing machen, kein schlechtes. Okay? Dann beim Kindle Unlimited, also bei dem Beispiel, das ich euch genannt habe, da ging es nicht primär darum, dass der zweite Band Geld gekostet hat, weil weißt du was, ich wäre sogar bereit gewesen, extra Geld dafür zu zahlen, rein theoretisch, ne, um das zu kaufen, weil ich so hooked war, weil dieses Buch so gut war. Mein Problem war, dass ich in eine Falle gelockt wurde und dass ich mich einfach verarscht fühle, ne? Und ich weiß, wie wichtig Erwartungen beim Kauf sind. Wir erleben das nämlich tagtäglich. Und deswegen sage ich euch ständig, beobachtet euer eigenes Konsumverhalten. Schaut, wo seid ihr happy, wo seid ihr zufrieden und wo seid ihr unglücklich. Warum seid ihr unglücklich? Und genau das habe ich ja auch gemacht jetzt bei diesen 2 Beispielen, die ich gebracht habe. Ich habe euch genannt, warum ich jetzt unglücklich bin, was mein Problem in der ganzen Geschichte ist. Es ist nicht mein Problem, der Autorin rein theoretisch Geld zu zahlen, damit ich weiterhin Spaß habe und sie davon, keine Ahnung, leben kann oder das weitermachen kann und dann weitere Bücher rauskommen oder sonst irgendwas, ne? Aber mir ging es ums Gesamtkonzept und um diese Falle, die mir gestellt wurde. Und ich fühle mich einfach beschissen damit. Und immer, wenn man sich beschissen fühlt, will man nicht kaufen. Dann boykottiert man das ja auch mit Absicht schon. Ne? Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. So, und weil ich inzwischen weiß und du vielleicht hoffentlich auch, ne, wie wichtig Erwartungen sind bei Käufen. Ne? Deswegen analysieren mein Team und ich circa so einmal im Jahr. Wir setzen uns einmal im Jahr hin und wir analysieren mal, was nach dem Kauf unserer Produkte passiert. Ganz wichtiger Punkt, total oft vergessen und unterschätzt. Unglaublich geil, wenn man das mal verstanden hat. Und man kann einige wenige Dinge umsetzen und machen, damit vielleicht Rücksendungen nicht so hoch sind und damit ich glückliche Kunden habe, die meine Marke wahrnehmen und vielleicht dann halt zum 2. oder zum 3. Mal sogar bei mir kaufen. Und da, wenn ich mich dann mit meinem Team treffe, na, da gehen wir so auf folgende Dinge ein. Erstmal so nach dem Kauf. Ne? Ist der Kunde erleichtert, zufrieden oder sogar genervt? Warum könnte er genervt sein? Was sind so alltägliche, richtige, reelle Beispiele, die passieren können, wenn man dann genervt ist, bevor überhaupt das Paket angekommen ist? verspätete Sendung, ne? Oder dass das Paket verloren gegangen ist, auch der Klassiker. Oder dass du mit Mails die ganze Zeit zu bombardiert wirst, mal von Amazon abgesehen, ne? Wenn du zum Beispiel irgendwo bestellst und du kriegst halt für diese eine Bestellung 7 Mails, wo du denkst, Digga, ich hab's kapiert, die Bestellung ist eingegangen, die Zahlung ist eingegangen, es wurde versendet. Nein, ich bin noch nicht zufrieden mit meinem Produkt, weil ich das noch gar nicht da habe, ne? Solche Geschichten. Also ich glaube, wir haben alle schon mal in so einem Online-Shop irgendetwas mal bestellt. Das ist das Genervte. Zufrieden oder erleichtert kannst du ja sein, wenn es schneller kam als erwartet, wenn du zufrieden bist beim Auspacken, wenn das Paket äußerlich und innen drin alles genauso war, wie erwartet ist, ne? Und wenn du den Leuten keine falschen Hoffnungen gemacht hast. Das heißt, in dem Listing genauso beschrieben hast, was du ja bekommst, ne? Und nicht irgendwie neben deiner Decke noch ein Buch und eine Lichterkette, also du verkaufst die Decke, ne? Eine Lichterkette und noch die süße kleine Tasse mit einem Untersetzer und so noch hintust und der Kunde weiß gar nicht, was wird hier eigentlich verkauft? Ist es die Tasse? Ist es die Lichterkette? Ist es dieser Buchhalter, der mit da drauf steht? Aber am Ende des Tages ist es die Decke, ja, die einfach irgendwie eigentlich dekorativ unten drunter liegt. Das ist dann falsche Erwartungen schaffen. Dann beim Auspacken oder jetzt, weil ich ein Buchbeispiel reingebracht habe, beim Lesen oder beim Benutzen dann des Produktes. Entspricht das Produkt der Erwartung, die ich vorher erzeugt habe? Genau das meine ich. Und wie erzeugst du das? Durch deine Listing, durch deine Bilder. Ich habe zum Beispiel mir neulich einen Gürtel gekauft. Auf den Bildern sah der wahnsinnig gut aus. Als ich den bekommen habe, war das billige China-Scheiße. Sorry für den Ausdruck. Nein, ich bin eigentlich not sorry. War billige China-Scheiße für wahrscheinlich ein paar Cent. Habe ich für teuer, für meine Fälle, also ich fand es relativ teuer dann, was ich dann bekommen habe. Und Digga, das wurde sofort zurückgeschickt. Das ist, dann bleibt doch, dann macht doch reelle Bilder, wie das Produkt in echt aussieht. Aber dieses Hin und Her, das nervt mich halt, weil ich bin dann nicht mehr bereit, das nächste Mal nochmal irgend so einen Scheiß zu kaufen, wo ich mir unsicher bin. Warum? Weil ich schon meine Erfahrungen gemacht habe und sehr skeptisch bin, ne? Und das ist ein Faktor, den viele auch genau bei diesem Gedankenprozess, wo ich euch gerade sage, ne, wie ich das mit meinem Team mache, voll unterschätzen, dass Menschen ja schon Erfahrungen haben und schon gewisse Erwartungen auch vorab haben. Natürlich, wir können das nicht alles ab. Und natürlich wirst du auch Kunden haben, die nur dazu da sind, um dich gefühlt zu nerven oder ihren Frust rauslassen und die ganze Zeit nur nörgeln und meckern wollen. Gegen die kannst du nicht viel ausrichten. Aber das heißt nicht, dass all deine Kunden so sind, okay? Deswegen schau, dass du den Erwartungen, die du ja erzeugt hast, auch erfüllst. Super Beispiel, was ich euch mitbringen kann. Es gibt ja so richtig emotionale Nischen. Das ist alles, was mit Baby, Kinder und junge Erwachsene, also nicht junge Erwachsene, aber junge Eltern, die Eltern geworden sind, zu tun haben. Enorm emotionales Thema, ne? Oder Schimmel tatsächlich, weil du willst, also ich komme gleich drauf. Schimmel ist so ein Ding. Was ist noch so? Was sind noch so Nischen, die so mega emotional sind? Schlafen, Schmerzen, ja, all diese Sachen. Was ist das eigentliche Problem? Wir wollen es schnell lösen, ja. Wenn ich Schlafprobleme habe, nach 3 Tagen drehe ich durch. Ich will das ja jetzt akut lösen. Ich will nicht noch in 3 Monaten schauen, was passiert, weil dann bist du wahrscheinlich eine wandelnde Leiche und das wissen wir alle. Na, du willst ja einen ruhigen Schlaf haben. Du hast ständige Schmerzen, du versuchst es akut zu lösen. Baby und Kinder, super emotional. Also wir suchen hier schnelle Lösungen. Jetzt ist es natürlich sehr smart, in solchen Nischen Pain Points bewusst anzusprechen. Warum? Weil Menschen sich damit identifizieren, weil sie sagen, ja, das bin ich. Ja, mein Kind hat auch keine Nacht, die er durchschläft. Das heißt, ich schlafe auch keine Nacht durch. Und das bedeutet, dass ich Schlafmangel habe und dann einfach nicht die tolle Mutter sein kann, die ich eigentlich immer sein wollte, weil ich unter Schlafmangel leide. Na, solche Geschichten. Und dann hast du irgendein Produkt, das es lösen kann. Du versuchst, dass deine Kunden dich mit dir identifizieren, mit deinem Produkt, was super ist, ne? Und du sprichst ja deren Painpoints, also so deren Schmerzpunkte, Alltagssituationen ganz bewusst an. Aber jetzt ist die große Krux, und das habe ich oft auf Amazon gesehen, dass dieser Painpoint eine riesige Sache ist. Und es darf auch eine riesige Sache sein. Wir wollen ja Probleme lösen. Wenn das Produkt aber, und das ist ja das Lustige daran, wenn das Produkt ja nicht das Problem gut lösen kann, sondern einfach nur ständig auf das Problem hinweist, dann haben wir hier ein Problem. Ne? Weil du hast eine sehr, sehr hohe Erwartung erzeugt. Das bedeutet, also deine Kunden erwarten, das ist der Alleslöser für ihr ganzes Leben. Alle Probleme werden dadurch so minimal und ihr akutes Problem in ihrem Alltag, wie zum Beispiel Schlafstörungen oder Schlafprobleme, könnten jetzt sofort gelöst werden. Und dann stellen sie fest, nein, es kann gar nicht sofort jetzt gelöst werden, so wie mir das ja gepredigt wurde durch die Bilder und durch das Listing und bla bla bla, sondern das braucht zum Beispiel Wochen. Und dann ist es keine akute Lösung. Und dann haben wir wieder auch hier Frust. Weil du etwas versprochen hast, dass gar nicht so schnell zum Beispiel eintreten kann. Also, da komme ich auch gerne wieder zu meinem Punkt zurück. Bleibt in der Wahrheit bei euren Listings. Leute, bleibt in der Wahrheit. Bauscht es nicht auf. Plustert euch nicht auf. Macht es nicht besser, als es ist, weil ihr damit Erwartungen zerstört. Und das führt halt zu diesen negativen Punkten, die ich vorhin erwähnt habe. Dann, so bei einer Bewertung. Würde der Kunde die Strategie positiv erwähnen oder sich genau darüber beschweren? Und jetzt komme ich zu einem Punkt. Ihr wisst ja, also ich bewerte zum Beispiel super selten irgendetwas. Ich habe keine Zeit dafür. Ich weiß, dass Bewertungen wichtig sind, aber andere bewerten für mich auch nicht. Und ich bin irgendwann nach all den Jahren und ich habe wirklich, wirklich lange Zeit in meinem Leben, fast jede Bestellung, die ich auf Amazon getätigt habe, habe ich bewertet. Ne? Und es ist ja schön, dass Leute bewerten, aber irgendwann bin ich zum Schluss gekommen, dass es für mich zu viel ist. So, meine freie Entscheidung habe ich einfach so gemacht und ich bewerte jetzt derzeit schon seit 2-3 Jahren eigentlich gar nichts mehr. Oder sehr, sehr selten. Jetzt zurück zu diesem Buch. Ich sag ja, ich bin total begeistert von dem Buch. Das Buch war gut. Und ich bin eigentlich kurz davor, jetzt eine Bewertung zu machen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine schlechte Bewertung machen würde, weil ich würde jetzt nicht irgendwie 1 oder 2 Sterne vergeben, weil das Buch, der Inhalt an sich, das Ding, um was es ja eigentlich geht hier, ne, der war ja hervorragend für mich. Aber ich würde zum Beispiel 1 oder 2 Sterne abziehen und dann darauf hinweisen, dass all die, die im Kindle Unlimited-Programm drin sind und das erste Buch quasi leihen, das zweite Buch sehr teuer ist und ich deswegen die Reihe überhaupt nicht gelesen habe. Das würde ich mit reinschreiben in meine Bewertung. Und deswegen überleg, es würde niemand wahrscheinlich mit reinschreiben und positiv groß was dazu sagen, weil es den Leuten dann nicht auffällt. Aber wenn sie eine negative Erfahrung gemacht haben, dann wird sich ja gerne beschwert. Na, und ich würde gerne anderen Menschen darauf aufmerksam machen, dass das eigentlich eine Falle ist. Und das würde ich in Bewertungen mit reinnehmen. Weil ich habe keine andere Möglichkeit, das irgendwo hin zu kommunizieren. Und dann noch zu einem Punkt. Wir erinnern uns an meinen Weg, den ich hatte, als ich dieses Shirt gekauft habe. Na, deswegen habe ich das ja vorhin auch so explizit erwähnt. Na? Und ich habe ja dann bestellt, ich erwarte eine schnelle Lieferung, weil ich Prime gesehen habe und dann habe ich ja festgestellt, kommt doch nicht so schnell. Dann frag dich vielleicht, wenn du sowas Ähnliches machst, hätte ich als Kundin, ne, ich spreche jetzt aus Kundensicht, hätte ich genauso gekauft, wenn der Verkäufer die echte Lieferzeit vorher reingeschrieben hätte und ich als Kundin das bewusst wahrgenommen hätte, ne, weil das ist ja unterbewusst ja passiert, beziehungsweise ein bisschen manipulativ war das ja schon. Wenn die ehrliche Antwort ist, also wenn du, Deutsch, schwer, manchmal. So, ich komme zu meinem Punkt. Wenn du ehrlich beantworten würdest und da sagst du, ja, wahrscheinlich nicht. Na, also ich als Kundin hätte wahrscheinlich jetzt nicht gekauft, wenn ich bewusst wahrgenommen hätte, dass es eine längere Lieferzeit wäre, weil dann hätte ich, Leute, ganz ehrlich, dann hätte ich auch auf Temu kaufen können. Na, weil ähnliche Lieferzeiten, das hätte dann keine Rolle gespielt und wahrscheinlich hätte ich mir noch 1-2 Euro angespart sogar. Es ist einfach kein gutes Marketing, wenn du darauf antwortest, ist, ja, wahrscheinlich nicht. Na? Und dann basiert nämlich die Conversion nicht auf Überzeugung, sondern auf Missverständnis. Und genau das ist passiert. Künstlich erzeugter Missverständnis. Das Hauptprodukt war Prime, alle anderen nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass alle Produkte Prime sind. Hier entsteht das Missverständnis, okay? Ich glaube, Amazon Marketing, und das ist es halt, ne? Also jetzt zum Schluss, man kann viele Dinge ausprobieren. Ich bin ein großer Befürworter. Es gibt manche Evergreens, wovon ich viel halte, wie A-Plus-Content, ein SEO-Listing, gute Produktbilder, Amazon Store. Weil sich das für so viele Seller bewährt haben, das zu machen. Na, und das sind Evergreens, die verändern sich auch nicht. Also ja, das Frontend verändert sich und wie das dann aussieht, aber die Basis davon, die bleibt immer gleich tatsächlich. Und das finde ich ja das Geile dran. Also das sind so Evergreen-Marketing-Strategien. Aber es gibt darüber hinaus so Preisgestaltung und so weiter. Das sind halt nicht wirklich Evergreens. Trotzdem wichtig, das zu machen. Und das ist es ja. Ich glaube nicht, dass Amazon-Marketing oder irgendein Marketing auch unabhängig von Amazon irgendwie brav sein muss oder langweilig oder komplett risikofrei. Das ist ja das Schöne an unserer Selbstständigkeit. Wir dürfen und können Grenzen austesten. Wir können schauen, wohin die Reise uns führt. Ob das positiv oder negativ für uns, auf unser Unternehmen sich ausspiegelt, auf uns Menschen, auf unsere Kunden. Und wir haben immer noch auch die Möglichkeit, das dann umzustellen. Das ist die Größe an Selbstständigkeit und an Unternehmertum. Und testen ist absolut erlaubt. Also bitte testet. Ich mache das auch ständig. Ich mache nichts anderes als viel, viel testen. Ne? Und irgendwann merkst du, okay, das hat sich bewährt und das eher weniger. Dann das, was sich bewährt hat, mache ich weiter. Und das, was eher weniger ist, würde ich wahrscheinlich fallen lassen oder ummodellieren. Und ja, Leute, wir dürfen natürlich auch Angebote machen. Und natürlich dürfen wir mit Einstiegsprodukten, Bundles, Varianten, Preisstrategien arbeiten, experimentieren und schauen, was besser läuft. Ist es der Streichpreis, der besser läuft oder einfach generell einen niedrigen Preis reinstellen? All das, bitte macht das. Niemand hält euch davon ab. Bitte geht diese Risiken auch ein. Ihr werdet so viel drin lernen. Ich bin daran so viel gewachsen. Wenn man immer nur versucht, auf der sicheren Seite zu sein, alles sicher zu machen und auch wirklich alles Amazon-konform und so zu machen, dann ist es auch eine Strategie, die man machen kann. Und wenn du dich damit wohlfühlst, dann tu es. Wirklich. Wenn das dein Weg ist, dann mach den. Für mich war das nie so ganz der Weg. Ich habe immer versucht, so die Grauzone von Amazon ein bisschen so für mich zu nutzen, sag ich mal, ohne dass das große Risiko besteht, dass mein Listing gesperrt wird. Aber manchmal macht man auch Dinge aus Ungewissheit, ne? Und dann kannst du schon auch mal eine Sperrung drin haben. Shit happens. Life goes on. Aber der große Unterschied ist bei diesen ganzen Sachen, die ich erwähnt habe, fühlt sich der Kunde danach gut abgeholt oder fühlt er sich reingelegt? Und genau da verläuft für mich die Grenze. Weil diese Autorin, ich sag euch was, ich habe die dann gestalkt, typisch ich. Bei Büchern auf Amazon könnt ihr auf den Autoren klicken, dann kommt ihr automatisch zur Autorenseite und dort sind dann zum Beispiel alle Bücher, die mal geschrieben haben, veröffentlicht haben und auf Amazon zu kaufen ist, dort. Ne? Dann könnt ihr euch das angucken. Und ich mochte ja eigentlich ihren Schreibstil. Und deswegen war ich neugierig, ob die weitere Reihen hat. Ja, siehe da, sie hat 3 weitere Reihen. Aber ich war jetzt nicht so doof. Ich mache ja meinen Fehler nicht zweimal. Ich habe gleich geguckt, ob alle Bücher im Kindle Unlimited sind. Und siehe da, überall wird dieselbe Marketingstrategie angewendet. Ne? Überall, das erste Buch ist umsonst und alle anderen kosten richtig viel Geld. Es ist so wie früher. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Serien und Filme erinnert, aber so Teenage-mäßig, als dann gezeigt wurde, wie schlimm Drogen sind. Na, vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Da war immer so, ja, die erste Tablette ist umsonst und die zweite hat scheiße viel Geld gekostet. Und dann waren die Leute enorm abhängig und wollten immer mehr davon haben. Na, aber die erste ist umsonst. So fühlt sich das an von dieser Autorin und von diesem Verlag. Und wisst ihr was? Ich habe für mich persönlich beschlossen, dass ich von dieser Autorin zum Beispiel keine Bücher mehr lesen möchte. Weil ich finde, es ist unmoralisch, was sie macht. Ich finde es falsch und ich fühle mich, wie schon gesagt, verarscht und reingelegt. Und ich habe keinen Bock, mich nochmal und nochmal und nochmal so zu fühlen. Will mich ja gut fühlen und nicht schlecht. Das heißt, gutes Marketing bringt Menschen dazu, einfach gerne zu kaufen. Und ekliges Marketing bringt Menschen dazu, einmal zu kaufen und danach nie wieder. So wie ich jetzt bei dieser Autorin. Okay, ich habe nicht wirklich gekauft. Ich habe gerade 99 Cent für ein Kindle Unlimited Programm gezahlt. Also ich habe das Buch heruntergeladen, mir die Zeit genommen, das Buch durchgelesen, war total begeistert. Aber ich werde jetzt nie wieder bei dieser Autorin kaufen. Und ja, manchmal muss man auch dem Verlag dafür tatsächlich die Schuld geben, aber das ist schon wieder eine andere Geschichte. So Leute, ganz schön viel wieder gelabert. Ich hoffe, das war für euch interessant. Ich finde es interessant, mal den Spieß umzudrehen, nicht die ganze Zeit alles als Seller zu sehen, sondern alles auch als Kunden, weil das hilft dir enorm weiter, dich zu verbessern, zu optimieren und Erwartungen aufrechtzuhalten und damit auch gewisse Dinge zu minimieren, wie hohe Rücksendekosten und so weiter und so fort. Ne? Also Leute, auf eure steigenden Umsätze. Wir hören uns nächste Woche bei einer neuen Folge Prime Break wieder. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Mein Deutsch verabschiedet sich jetzt auch. Und bis dahin, meine Lieben. Macht's gut. Ciao.